ARD.
Es gibt ja leider auch keine Formel. Ich habe immer gedacht, man muss halt auffallen. Also entweder muss man eine extremst persönliche, traurige Ballade bringen, so wie es jetzt eher in meinem Fall war, oder halt sehr, sehr bunt, laut und schrill sein, so wie zum Beispiel auch der Finne in diesem Jahr, der ja auch ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist. Und ich hatte irgendwie gedacht, dass Lord of the Lost da halt auffällt.
Ja.
Aber vielleicht haben auch einfach zu wenig Metal- oder Rockfans zugeschaut und den Leuten war es dann doch ein bisschen zu krass.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
Heute bei uns der lebende Beweis, dass der Eurovision Song Contest der ESC nicht immer aus deutscher Sicht in einem Desaster enden muss. Michael Schulte, Popsänger aus Buxtehude, hat's vorgemacht vor 5 Jahren beim ESC, als er Vierter wurde. Und er blieb und bleibt erfolgreich. Seine Stimme, seine Songs, die kennen wir. Ich mag das. Wir werden dich auch bald mit all diesen Songs hören, hier in Hamburg, genauer gesagt in Harburg am 1. Juli auf unserer Bühne beim NDR-Festival. Michael Schulte, 33 Jahre jung, ist heute bei uns im Podcast Viel Hamburg, den ihr wie gewohnt auch in der ARD-Audiothek findet. Michael, schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag, hallo, ja, freue mich.
War ein bisschen schwierig, alles zu organisieren, ne? So,
ja, auch so
Stichwort
mit Kindern.
Babysitter, ne?
Das ist ja irgendwie, kommt ja eine Krankheit nach der nächsten, dann brauchst du irgendwie da mal einen Babysitter, dann kann spontan der andere doch nicht auf einmal in den Kindergarten. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Aber jetzt bin ich ja hier und es passt alles und ich freue mich ein bisschen zu quatschen.
Wie alt sind deine Lütten?
Der eine ist jetzt gerade 2 geworden im März, der andere wird im August 5.
Und der 2-Jährige, der fängt jetzt richtig an zu reden wahrscheinlich, ne?
Der redet viel, der macht viel, auch eben genau nicht das, was wir eigentlich möchten, was er macht und ist sehr, sehr intensiv, also ein ganz, ganz süßer. Er ist immer so eine Mischung, ne? Die Hälfte des Tages ist er einfach der süßeste Typ auf Erden. Das ist ja auch mega lustig und süß, wenn er dann so rumläuft und viel erzählt und auf der anderen Seite ist er auch echt ein, also echt fies. Also da denkst du manchmal echt, meine Güte, ey, jetzt... Ah!
Ja,
also gerade so 2 bis 2,5 ist so ein Alter, da probieren sie so richtig auch die Grenzen aus, ne?
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade die ganz Kleinen ganz schnell lernen, die wunden Punkte rauszufiltern und genau wissen, wo sie hintreffen müssen, wo sie ihre Eltern ins Herz holen.
Ja, und
können.
Auch die großen Geschwister, weil der Kleine ärgert halt immer auch den Großen. Nicht andersrum, sondern es ist wirklich echt der Kleine, der ist echt teilweise ganz schön fies zum Großen. Und er versteht das immer noch nicht so ganz. Also du kannst noch nicht so ganz natürlich so reden, wie jetzt zum Beispiel mit Louis, dem Älteren. Der ist natürlich schon, der versteht alles, mit dem kannst du ganz normal reden und auch erklären. Und Lenny zum Beispiel findet es eher lustig, wenn wir jetzt ihn so ermahnen, sag ich mal, dann denkt er, das ist ein Witz oder das ist lustig und macht es dann gerade auch. Also ist so ein bisschen ausprobieren.
Nimm das einfach jetzt hier als Entspannungspause.
Ist gut, ja. Du, ich zum Beispiel, ich liebe ja auch Autofahren. Ich mochte schon immer gern Autofahren.
Ja.
Und ich fahre auch immer noch relativ viel Auto, weil ich gerne auch zu den Konzerten so alleine losfahre. Ist immer ganz praktisch, nicht mit der Bahn zu fahren, was ich früher sehr viel gemacht habe, als ich noch in der Stadt gewohnt habe. Jetzt wohne ich halt eher so dörflicher. Und bis ich mal wirklich irgendwie in der Bahn sitze, bräuchte ich fast 1 Stunde. Deswegen lieber ins Auto einsteigen. Und dann habe ich 5 Stunden oft einfach meine Ruhe. Das ist auch sehr angenehm.
Wir haben ja noch nie miteinander geredet. Finde ich immer ganz spannend, sich kennenzulernen. Bist du eher misstrauisch oder gehst du gleich offen auf Leute zu?
Ich bin eigentlich erstmal so ein bisschen misstrauisch. Also das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen eine andere Situation. In solchen Interviewsituationen, Podcast-Geschichten, da erzähle ich schon wirklich sehr, sehr viel und auch sehr, sehr gerne. Wenn wir uns jetzt so, glaube ich, erstmal so treffen würden, irgendwo ganz im Privaten und ich noch nicht so ganz genau wüsste, wer bist du eigentlich und was möchtest du von mir, da bin ich auch erstmal so ein bisschen vorsichtig und erzähle auch nicht gleich alles frei raus.
Du lebst mit deiner Familie in Buxtehude. War damals, glaube ich, eine ganz bewusste Entscheidung, als die Kinder auf die Welt kamen, zu sagen, so raus aus der Stadt, so ein bisschen außen vor, ein bisschen altes Land in der Nähe. Erzähl uns mal von deiner Heimat.
Ja, ich bin ja eigentlich aufgewachsen in der Nähe von Flensburg, also ganz im Norden, aber auch auf dem heftigsten Dorf, also wirklich Dorf, 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 da haben 80 Leute gewohnt. Wir waren die Nachbarn vom Landarzt damals, also da, wo der Landarzt gedreht wurde. Und es war auch eine sehr, sehr schöne Kindheit und dann hat es mich aber spätestens dann eben, als ich Musiker wurde, in die Stadt rausgezogen, habe gewohnt in Mannheim, auch in Berlin und dann eben in Hamburg auf der Reeperbahn. Und für mich war es irgendwie immer klar, Hamburg, das ist so meine Stadt. Aber irgendwann möchte ich gerne so ein bisschen ins Umfeld, in den Umkreis von Hamburg so ein bisschen dörflicher ziehen. Und dann hat es sich zum Glück so getroffen, dass ich meine Frau kennengelernt habe in Hamburg und dass sie halt in Buxtehude gewohnt hat. Das heißt, mir wurde so ein bisschen diese Entscheidungsfindung so ein bisschen abgenommen. Und es war dann ganz klar, irgendwann, spätestens sobald sie schwanger ist, wollen wir da auch raus aus der Stadt und dann so ein bisschen dörflicher wohnen.
Lebt ihr da ganz ruhig oder so ein bisschen Bullerbü-mäßig?
Wir haben anfangs noch wirklich direkt in der Fußgängerzone in Buxtehude gewohnt, jetzt sind wir noch so ein bisschen dörflicher.
Und nette Nachbarn, alles
ja,
für super. Die Kinder wahrscheinlich, die können da toben und
ja,
spielen.
Ja,
ne?
Das ist einfach, also meine Frau ist auch vom Dorf und ich glaube, wenn du so dörflich aufwächst, dann möchtest du auch irgendwann mit deiner Familie, mit deinen Kindern so ein bisschen in der Natur aufwachsen. Ich finde es einfach schön, dass man einfach raus kann in den Garten, dass die Kinder frische Luft immer haben, dass man nicht irgendwie aus der Wohnung in der Stadt erstmal raus muss zum Spielplatz und so weiter. Geht wahrscheinlich auch, machen ja auch viele und das funktioniert, glaube ich, auch für uns. Eben, glaube ich, hätte das nicht so funktioniert. Wir lieben das sehr auf dem Dorf.
Ich habe gehört, dass du gerade während der Corona-Zeit, als ja fast gar nichts ging, dass du da so zu einer Art Hobbygärtner geworden bist. Machst du das immer noch gerne?
Du, immer noch, ja. Also ich bin tatsächlich so und ich glaube, das kommt echt, wenn man so als Mann, als Papa irgendwann rauszieht wieder aufs Dorf, dann ist ja so der Rasen, ist ja so das heilige Ding irgendwie. Das
heißt, so ein Mähcomputer oder?
Hatte ich mal. Mittlerweile steht da einfach viel zu viel Zeugs rum. Also so Schaukel, Trampolin, allerlei Spielzeug, das irgendwie nicht mehr so Sinn gemacht hat. Dann habe ich den wieder verkauft und habe mir wieder einen normalen Rasenmäher gekauft, so ein E-Rasenmäher und das mache ich jetzt putzi-patzi irgendwie per Hand. Aber wenn ich, ist echt so, wenn man dann zu Freunden geht, auch Papas so aus dem Dorf irgendwie, da guckt man mal erstmal so mal den Rasen an. Also und doch, das macht schon Spaß.
Erst der Rasen, dann der Grill, ne?
Ja, erst Rasen, dann der Grill. Also das ist echt so, dass man, und das habe ich jetzt wirklich während der Pandemie so ein bisschen wieder für mich rausgefunden. Ich habe es damals aber nicht so ganz verstehen können, als meine Mutter und mein Papa immer viel im Garten waren und das auch irgendwie gerne gemacht haben. Konnte ich mir mit 20 nicht vorstellen, dass das irgendwie echt schön ist. So, ja. Um den Kopf frei zu kriegen, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, ein bisschen Rasen mähen, ein bisschen Unkraut jäten oder auch Hecken schneiden und so. Also es fällt ja auch allerlei an. Wer auf dem Dorf und einen Garten hat, der weiß, das ist auch wirklich pflegebedürftig.
Singst du mit deinen Kindern?
Schon auch, aber eher so, also ich habe es mal probiert zum Einschlafen, das funktioniert nicht so gut, weil sie es dann eher spannend finden, dann erzähle ich lieber Geschichten. Ich zum Beispiel, wusste ich vorher auch nicht, ich lese nicht so gern aus Büchern vor und auch nicht so Bilderbücher, ich erzähle da lieber selber Geschichten, die ich mir so ausdenke. Meine Frau wiederum, die liest gerne Bücher mit den Kindern, also jeder hat so ein bisschen so seine eigene Art und Weise, die Kids ins Bett zu bringen. Wir singen schon auch ab und zu, aber das interessiert die auch noch gar nicht mal so sehr tagsüber. Ich versuche auch immer mal ein bisschen Klavier und Gitarre mit denen zu spielen, aber es endet dann meist immer darin, dass die Kinder nur auf den Instrumenten drauf rumprügeln und mit den Fäusten aufs Klavier hauen. Also so mit Musik hat das noch nicht so viel zu tun, aber die sind auch noch sehr jung. Also ich glaube, irgendwann früher oder später, hoffentlich haben sie auch Lust, mit mir richtig Musik zu machen.
Dann denkt ihr erstmal weiterhin erstmal schöne Geschichten aus.
Ja,
kann
ja
auch nochmal mal
ja,
werden, ne? Sodass du ein Buch schreibst, ne? Mit eigenen Kindergeschichten.
Man weiß ja nie, was mal kommt irgendwann, ne?
Aber erstmal machst du ja Musik und du hast dein aktuelles Album, deine neue Single Waterfall. Hören wir mal kurz rein. Schön beatig zum Mittanzen.
Ja, ne?
Ja,
richtig,
ich gut.
Richtig dancig mal.
Ich glaube, die Menschen, die am 1. Juli nach Harburg kommen zum NDR-Festival, die werden, wenn du live auf der Bühne stehst, die werden das mögen und tanzen.
Das glaube ich auch, ja. Also ja. Es wird dann natürlich eh auch ein bisschen anders klingen, das, was man irgendwie im Radio jetzt da zum Beispiel, jetzt war ja sehr dancig. Ich habe ja am Ende natürlich eine richtige Band mit einem richtigen Schlagzeug und so weiter. Natürlich klingt es dann live auch, ich sag mal, organischer. Und es macht immer echt großen Spaß. Also auch bei dem Song. Ich freue mich, dass der da so gut draußen ankommt irgendwie. Hört ja irgendwie nicht auf, dass die Songs irgendwie gut funktionieren, die ich so rausbringe. Jetzt haben wir ja das zusammen mit Rehab gemacht. Das ist so ein internationaler, sehr erfolgreicher DJ und so ein bisschen das Ziel war dahinter auch mal international vielleicht so ein bisschen anzugreifen und das funktioniert echt ganz gut.
Du hast vorhin, Michael, erzählt, wie du als Musiker dann in der Stadt warst, hier in Hamburg. Du hast ja hier auch gelebt und jetzt möchte ich mal wissen, so deine Hotspots hier in Hamburg. Kannst du uns da erzählen oder vielleicht auch ein paar Tipps geben, ne? Wo gehst du gerne hin?
Ich bin ja jetzt wirklich schon so ein paar Jahre raus hier aus Hamburg und ich habe damals wirklich sehr, sehr Reeperbahn-nah gewohnt, in der Kastanienallee. Das ist hinter der Davidswache.
Ja.
Und das war eigentlich ganz cool. Es ist wirklich ist es Reeperbahn. Aber trotzdem relativ ruhig, weil die Straße keine großen Läden oder Bars oder so hatte. Und wir sind dann morgens immer, also da habe ich mit Max zusammen gewohnt, Max Giesinger, knapp 2 Jahre in dieser Wohnung. War eine schöne Maisonette-Wohnung im 4. Obergeschoss. Und wir sind immer zu Mother's Finest gegangen. Das ist so auf der Ecke hinter der Davidswache. Da gibt es so richtig geile Bagel und Cappuccino und auch allerlei andere Sachen. Und wir sind dann wirklich teilweise jeden Morgen hin, bis wir dann nach einem Jahr einfach keine Bagel mehr sehen konnten. Dann haben wir ein halbes Jahr Pause gemacht und danach ging es dann wieder weiter. Das war so unser Hotspot. Wir sind gerne runter zum Hafen gegangen, haben da auch einen Kaffee getrunken. Ansonsten, was das Feiern angeht, das war halt unsere Feierzeit, muss man auch dazu sagen. Da waren wir so Mitte 20, glaube ich. Da waren wir im Molotow oft.
Ja.
Kennt man auch. Da habe ich tatsächlich meine Frau auch kennengelernt, die dann da auch
gerade mit ihren Mädels. Wollte ich gerade fragen, wo die sie kennengelernt
hat. Richtig, genau. Im Molotow habe ich sie entdeckt sozusagen. Da war sie auch mit ihren Freundinnen an dem Abend unterwegs. Hatte eigentlich gar keinen Bock auf Männer, weil es davor ein paar Probleme gab mit einem anderen Mann oder ein paar Wochen vorher. Und deswegen war sie eigentlich sehr anti-Männer. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass sie zumindest meine Handynummer mitgenommen hat.
Wie hast du sie angesprochen?
Also erstmal habe ich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mich getraut habe. Also war auch schon morgens um 4 dann oder so und ich habe das immer gehasst, Frauen so ansprechen. Ich fand das so, weiß auch nicht, so
plump,
aus
ne? so ein bisschen,
ja, plump, ja. Mir irgendwie aus dem Nichts jemanden ansprechen und auch das Antanzen war immer überhaupt nicht so meins. Das fand ich auch immer so.
Das würde ich als Frau übrigens, also ich spreche jetzt für mich, würde ich peinlich finden.
Ja eben, aber irgendwie musst du ja trotzdem, wenn du es möchtest, so ein bisschen Kontakt aufnehmen.
Ja.
Und ich habe sie gesehen im Club und dachte, wow, ey, also da würde ich ja schon gerne mal irgendwie mit dir reden und mal in Kontakt kommen. Naja, auf jeden Fall habe ich sie dann irgendwann nach einigen Shots und auch ein paar Drinks mir ein bisschen Mut angetrunken und hab sie dann angesprochen, hey, hallo, ich bin Micha. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und ich habe dann aber auch wirklich, das war so mein Move dann da an dem Abend, weil ich glaube, ich gemerkt habe, okay, die ist jetzt gerade nicht so, hat jetzt nicht so richtig Lust auf Männer gerade. Ich habe dann einfach, glaube ich, nach einer Stunde habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt, hier ist meine Nummer, falls du Lust hast, melde dich doch mal. Und zum Glück hat sie sich dann einen Tag später auch gemeldet.
Ach, das ist toll.
Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass sie Logopädin ist und das in Buxtehude und hatte schon ergoogelt, wie ich sie sonst erreichen kann. Also wenn sie mich nicht angeschrieben hätte, hätte ich sie zumindest mal in der Praxis angerufen.
Und das ist deine ganz große Liebe.
Ja, absolut. Das war auch meine erste richtige Freundin. Also
ja.
Habe auch irgendwie lange gewartet, bis ich so die richtige gefunden habe. Und dann ging auch alles relativ schnell, so mit Nachwuchs und so weiter.
Mhm.
Auf jeden Fall da im Molotow haben wir uns kennengelernt. Und ansonsten war ich mit Max natürlich auch viel auf der Schanze unterwegs in den Bars, ob jetzt Daniela Bar oder andere.
Mhm.
Und haben da auch sehr gerne gegessen. Hatari, glaube ich, dieser Burgerladen. Unser,
ja.
Unser Lieblingsladen ist eigentlich noch das La Sepia, so ein Portugiese, auch auf der Schanze.
Ja. Hast du auch ab und zu mal Sascha getroffen? Der ist da auch in diesen Läden unterwegs, die du gerade aufgezählt hast. Den hatten wir auch mal hier im Podcast Hamburg.
Also nicht in der Nacht mal so. Den habe ich jetzt in den letzten Jahren relativ häufig gesehen. Wir verstehen uns auch sehr, sehr, sehr gut. Eher mal den Oerding. Der ist ja auch gerne unterwegs.
Ja.
Und mit dem haben wir uns damals schon ein paar Mal getroffen. Und ich weiß, Giesinger wohnt ja immer noch hier, dass die immer noch sehr gerne auch gemeinsam unterwegs sind hier in den Nächten Hamburgs.
Sag mal, deine Männer-WG mit dem Max Giesinger.
Ja.
Ich wäre gern Mäuschen gewesen. Erzähl mal, wie lief das? Wer war Chef?
Och, da gab es keinen Chef. Wir waren auf einer Augenhöhe. Wir waren beide gleich unordentlich, beziehungsweise irgendwo so in der Mitte. Es war jetzt kein Messi-Haushalt, aber es war so ein ganz klassischer Männerhaushalt, muss man schon sagen.
Ja.
Da hing nichts an der Wand. Es war überhaupt nicht mit Liebe eingerichtet. Da waren 2 Ikea-Betten jeweils, also jeder ein Ikea-Bett im Zimmer, das gleiche auch noch. Es war wirklich provisorisch eingerichtet, aber es hat funktioniert. Wir waren wenn man so jung ist und irgendwie auch, der Kühlschrank war gefühlt immer leer. Man ist immer eher essen gegangen, hat sich was bestellt. Es war alles sehr, sehr entspannt. Es war ja auch noch anfangs eine Zeit, wo wir beide nicht so viel Erfolg hatten. Ich glaube, wir sind da 2015 hingezogen. Und hatten einfach auch echt viel Zeit. So, da waren so nach, das war dann so 3 Jahre nach The Voice, da war der erste Hype so ein bisschen weg.
Ja.
Und wir hatten relativ viel Zeit, haben zwar beide Musik gemacht und hatten immer noch diesen Traum. Aber dann, so ein Jahr später, 2016, ist er dann Max mit 80 Millionen durchgestartet.
Ich kann sagen, das war sein Durchbruchssong und dann hat sich wahrscheinlich viel verändert.
Hat sich viel verändert. Also auch in unserer Freundschaft, die nicht minder gut ist seitdem. Aber man hat sich natürlich viel, viel weniger gesehen. So, ne?
Ja.
Also er war dann wirklich viel unterwegs. Und ich habe dann tatsächlich nochmal angefangen zu studieren hier in Hamburg, an der Uni Hamburg, weil ich so gemerkt habe, oh, irgendwie, also das, was der Max hat, hätte ich auch gerne. Aber irgendwie passiert hier nichts. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich da verlaufe und in 10 Jahren passiert da immer noch nichts. Und ich bin dann unglücklich, weil ich wirklich alles auf die Karte gesetzt habe und wollte mir so ein bisschen den Druck daraus nehmen. Mhm. Habe dann angefangen zu studieren.
Was denn?
Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Uni Hamburg. Habe es auch 2,5 Jahre gemacht, bis ich dann beim ESC gelandet bin und das zeitlich alles auch irgendwie gar nicht mehr so hingehauen hat. Aber ich war wirklich kurz vorm Bachelor. Habe auch was gelernt, habe jetzt aber den Bachelor sozusagen nicht abgeschlossen, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Aber es war trotzdem eine gute Zeit und wie wir ja gerade gesagt haben, also es hat sich viel verändert. Ich habe meine Frau ja dann kennengelernt, auch ein Jahr später.
Und der Max ist Trauzeuge gewesen.
Der war Trauzeuge, wir haben auch noch kurz, also sie ist noch kurz dazugezogen auch, weil sie war auch so ein bisschen noch in Neuseeland unterwegs und ist dann danach, hat ihre Wohnung praktisch in Buxtehude erstmal aufgegeben, ist mit nach Hamburg gezogen noch für ein halbes Jahr mit Max und mir in einer WG und dann kam eben die Zeit, wo wir gesagt haben, so jetzt raus hier, ab nach Buxtehude.
Über den ESC, das ist ein Thema, da haben wir natürlich noch gleich einiges zu bereden. Aber ich finde, wir lassen mal die Menschen auf den Straßen unserer Stadt zu Wort kommen. Das ist typisch für unseren Podcast Viel Hamburg. 3 Fragen haben wir an dich von den Menschen und fangen wir mal an mit Frage Nummer 1.
Ja, ich bin Christina, komme aus Wandsbek und eine Frage an Michael Schulte, Musiker und ESC-Teilnehmer. Hättest du weiterhin Musik gemacht, wenn du beim ESC nicht so gut abgeschnitten hättest?
Ja, das auf jeden Fall. Also Musik, das war auch immer der Plan, auch trotz irgendwie Studium. Und ich habe dann auch noch angefangen, eine Influencer-Agentur mit aufzubauen hier in Hamburg, weil ich mir nochmal ein drittes Standbein auch irgendwie aufbauen wollte. Musik wäre immer geblieben so, aber vielleicht wäre es halt nicht der Hauptjob gewesen. Vielleicht wäre ich nie so erfolgreich geworden ohne den ESC, man weiß es halt nicht. Aber das war auf jeden Fall, also ist ja eine Leidenschaft, die gibst du ja nicht einfach auf. Aber ich war wirklich an so einem Punkt vom ESC, wo ich dachte, okay, also irgendwie passiert nichts. Ich musste die Hälfte meiner Tour absagen. Ich will zwar immer Musik machen, aber ich will nicht unglücklich werden, weil ich irgendwann denke, ich habe zu viel in diesen Traum reingesetzt und es hat am Ende nicht funktioniert. Aber klar, Musik, das wäre immer geblieben.
Dann hören wir noch eine Frage.
Moin Michael, ich bin Hannes, komme von der Uhlenhorst. Sprichst du so gut Englisch, dass du deine Texte alleine schreiben kannst oder hast du da Hilfe?
Also mein Englisch ist wirklich sehr gut, würde ich sagen. Auch so gut zum Glück, dass viele Native sprechende Leute jetzt aus England, Amerika oder so, weil da auch tatsächlich viele Leute meine Musik hören, immer sagen, krass, hätte ich nicht gedacht, dass du Deutsch bist. So, ich habe trotzdem immer gerne jemanden dabei, der Native ist. Also Native, jemand, der wirklich irgendwie auch Muttersprache Englisch hat. Einfach, weil es immer schön ist. Es gibt natürlich immer welche irgendwie so Worte oder Redewendungen, die ich so als Deutscher einfach nicht kenne. Und einfach immer jemanden dabei zu haben, ist immer ganz schön. Das heißt, wir sind meist zu dritt, manchmal zu viert. Das ist immer meistens Produzent, ich und dann noch irgendjemand anders, der so ein bisschen Englisch ist. Einfach, das macht für mich einfach Sinn. Also ich habe schon viele Songs, zum Beispiel auch irgendwie Remember Me habe ich alleine geschrieben, auch Text und so. Also es geht, aber ich finde es irgendwie noch schöner, wenn da jemand dabei ist, der das so ein bisschen überwachen kann auch.
Beim ESC vor 5 Jahren hast du ja Englisch gesungen für Deutschland, genau, als du Vierter geworden bist. Jetzt mit diesen 5 Jahren Abstand, hast du da immer noch Herzklopfen, wenn du ja an diesen ESC denkst?
Also immer wenn der ESC wieder ist ja alljährlich. Da denke ich schon wirklich natürlich intensiv an die Zeiten zurück, gerade auch wenn ich so die Punktevergabe jetzt im TV sehe, wie die da auf der Couch sitzen, denke ich natürlich auch, krass, ey, da habe ich auch gesessen vor 5 Jahren und zum Glück ja auch viele Punkte bekommen. Also manchmal denke ich auch zurück und denke mir, wow, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, so live im TV vor 200 Millionen Menschen zu singen, weil da hätte natürlich auch echt unfassbar viel schief gehen können. Aber so in dem Moment, in diesem Rausch, der damals war, und es war ja alles sehr neu und auch eine krasse Erfahrung, ein tolles Abenteuer auch, ist man da so durchgerauscht, durchgeflogen. Mhm. Und den Auftritt selbst habe ich, glaube ich, so ein bisschen versucht, wegzuschieben, zu verdrängen, auch auf der Bühne alles zuzumachen, nicht daran zu denken, dass da so viele Menschen gerade zuschauen. So der schönste Moment war dann, glaube ich, echt so nach, in Anführungsstrichen, getaner Arbeit, als ich so den Auftritt ganz gut gemeistert hatte und so die ganze Last von den Schultern auch der letzten Wochen abgefallen ist und ich auf dieser Couch saß und wusste, jetzt muss ich nur noch warten, auf Punkte hoffen und einfach nur noch genießen, gerade auch, weil ich als Kind diese Punktvergabe immer geliebt habe. Das ist ja auch ist eigentlich ja auch das Spannendste.
Ist
so,
echt
ne?
So, ja.
Und da dann selber zu sitzen, das war natürlich ein absoluter Traum.
Ich nehme mal an, du hast es in diesem Jahr auch geschaut, Lord of the Lost.
Ja.
Hamburger Gruppe.
Ja.
Hast du mit denen gelitten, als ziemlich schnell klar war, dass die ganz weit hinten landen?
Doch, da habe ich schon wirklich mitgelitten. Weil ich fand auch, dass sie jetzt wirklich eigentlich erfrischend und gut waren. Haben eine tolle Show abgeliefert. Und ich hätte auch eigentlich gedacht, ich habe sogar gesagt davor, also damit wären wir nicht Letzter. Jetzt ist es doch wieder der letzte Platz geworden. Was die Gründe sind, kann man beim ESC immer schwer sagen. Ich glaube,
also es wird ja auch viel lamentiert, ne? So nach dem Motto, das ist nur, weil wir Deutschland sind.
Aber das glaube ich nicht. Also dann wäre ich ja, glaube ich, auch nicht auf dem vierten Platz gelandet. Und dann hätte Lena auch nicht gewonnen. Und ich glaube, dass wir nicht so viel unbeliebter sind als jetzt vor 5 Jahren. Also das, man weiß es nicht. Also ich glaube, irgendwas hat da nicht gepasst.
Björn von ABBA hat, glaube ich, vorgeschlagen, einfach mal mit dem Schlager reinzugehen für Deutschland.
Also ja, vielleicht funktioniert es. Also man weiß es halt wirklich nicht. Es gibt ja leider auch keine Formel. Ich habe immer gedacht, man muss halt auffallen. Also entweder muss man eine extremst persönliche, traurige Ballade bringen, so wie es jetzt eher in meinem Fall war, oder halt sehr, sehr bunt, laut und schrill sein, so wie zum Beispiel auch der Finne in diesem Jahr, der ja auch ganz knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist. Und ich hatte irgendwie gedacht, dass Lord of the Lost da halt auffällt.
Ja.
Aber vielleicht haben auch einfach zu wenig Metal- oder Rockfans zugeschaut und den Leuten war es dann doch ein bisschen zu krass.
Zurück nochmal zu den Fragen an dich. Eine haben wir nämlich noch.
Ja.
Hallo Michael, ich heiße Lucy. Ich bin 8 Jahre alt, komme aus Kleinfloppeck. Hattest du gute Noten im Musikunterricht? Wie warst du überhaupt als Schüler?
Hallo erstmal. Ich würde sagen, ich war kein guter Schüler. Aber ich habe immer sehr gute Noten gehabt. Also ich war ja auf dem dänischen Gymnasium und habe ein Abi von 1,6 gemacht.
Boah.
Also habe mich da...
Streber.
Ja, eben nicht. Ich war wirklich tatsächlich alles andere als ein Streber, aber ich habe mich nie gemeldet. Ich hatte auch nie Lust. Aber ich habe halt immer richtig gute Klausuren geschrieben. Ich habe mich nicht gut vorbereitet, aber ich hatte irgendwie ein Talent dafür, dann wenn es drauf ankam... Ich habe auch wirklich so Bulimie-Lernen gemacht. Also ich habe wirklich am Abend vorher habe ich mir alles reingeschmissen, habe es einen Tag später gefühlt wieder vergessen und konnte dann diese Klausuren irgendwie ganz gut meistern. Und okay, und Musik zur Frage zurück. Ich hatte ganz gute Noten. Ich hatte das dann ja auch als Leistungskurs, Musikleistungskurs. Aber also da hatte ich trotzdem dann 13 Punkte, 12, 13 Punkte oder sowas irgendwie. Aber da musste ich richtig was für tun, weil der Unterricht im Leistungskurs leider sehr theoretisch war. Ich kann kaum Noten lesen und musste mir das dann so ein bisschen auch beibringen erstmal. Und dann ging es halt eher darum, dass man ein altes Stück von vor 400 Jahren per Noten analysieren sollte.
Ja.
Und da habe ich per se natürlich überhaupt gar keine Lust drauf gehabt. Ich hätte gehofft, dass wir da einfach nur ganz viel singen und ganz viel musizieren, aber das haben wir leider nicht so viel gemacht.
Du hast am Anfang erzählt, dass du in Schleswig-Holstein ja aufgewachsen bist. Du hast eine dänische Schule besucht und ich glaube, du sprichst noch ganz gut Dänisch. Kannst du einen Satz zu uns sagen? Ich höre sogar ein Dänisch.
Ja, Michael, oh ja, komm mal, Frau Tüsklen, Frau Flensborg, ja, Gold, Po, Tuboskolen, ich Flensborg. Ja, okay. Das war jetzt Dänisch. Also ich glaube, ich kann...
Was hast du gerade erzählt auf Deutsch?
Also ich bin Michael Schuldig, ich komme aus Flensburg und ich war auf dem dänischen Gymnasium in Flensburg, das heißt die Duboskolen. Ich glaube, ich habe mal besser gesprochen, als ich eben noch zur Schule ging und dann mein Abi da gemacht habe, war ja wirklich der komplette Unterricht, also auch Geschichte, Mathe, alles war auf Dänisch, außer jetzt der Deutschunterricht, der war natürlich auf Deutsch. Und danach habe ich, anders als die meisten meiner Schulkameraden, eben bin ich in Deutschland geblieben. Viele sind dann nach Dänemark gezogen, haben da auch studiert und für mich war das dann so klar, ich mache Musik jetzt, ich bleibe in Deutschland, ist natürlich auch der viel größere Markt irgendwie und war dann auch einfach für mich nicht sinnvoll, nach Dänemark zu ziehen. Und dementsprechend habe ich seit 2009 wirklich wenig Dänisch gesprochen, es ist so ein bisschen eingerostet, aber ich verstehe es wirklich 100% wie meine Muttersprache. Also es ist, dadurch, dass ich halt wirklich mit 3 Jahren in den dänischen Kindergarten gekommen bin, habe ich das direkt wirklich so wie so eine Art Muttersprache gelernt.
Inhaliert.
Richtig.
Deine Eltern, dein Vater war Kapitän auf See,
genau.
Ist leider früh gestorben.
Mhm.
Ihm hast du ja auch deinen Song gewidmet, mit dem du beim ESC Vierter wurdest.
Ja,
richtig. Never Walk Alone.
Genau.
Du hast den mal in einem Interview als Held deiner Kindheit bezeichnet. Was hat er dir besonders mitgegeben fürs Leben?
Auch eine ruhige, besonnene Art auf jeden Fall. Er war ja auch ein Ticken älter schon. Es war jetzt seine zweite Ehe. Das heißt, er war jetzt kein junger Papa, sondern eher für mich so ein Fels in der Brandung. Er hatte so eine Ruhe, die er ausgestrahlt hat, weil er auch einfach sehr viel erlebt hat. Also ich glaube, er war 50, etwas über 50, als ich dann kam.
Mhm.
Und er war ein großer, stattlicher Mann mit 1,90, immer muskulös und auch in Schuss. Und ich fand ihn einfach immer toll. So. Also ich habe habe ihn bewundert, so wie er war. Und dann, als er gestorben ist, natürlich gefühlt nur noch mehr irgendwie, weil ich ihn natürlich zusätzlich auch noch extrem vermisst habe und auch so ein bisschen die Zeit, die wir noch hätten haben können, so zum Beispiel mit ihm mal irgendwann als Mann ein Bierchen trinken. Mhm. Das, was ja für viele ganz normal ist, sich mal über Frauen unterhalten oder über Gott und
deine
die Welt.
Deine Kinder kennenlernen, ja.
Das natürlich auch so. Und das ist natürlich alles sehr schade, aber wir hatten wirklich 14 richtig tolle Jahre zusammen und er war ein toller Papa, der tolle Sachen mit mir gemacht hat. Ich vermisse unsere gemeinsamen Angel-Sessions an der Schlei, wo wir einfach stundenlang zu zweit oft auch einfach nur saßen und geangelt haben. Und doch, wir hatten eine wirklich schöne Zeit, die leider zu kurz war. Aber für mich einfach ein großer Typ.
2008 begann eigentlich deine Karriere. Da hast du dich vor einem Schrank gefilmt.
Ja, 2006 sogar war das, 2006.
2006, okay. Du hattest ein Mikro in den Händen, hast gesungen, ich glaube Coversongs und den Film dann, den hast du bei YouTube hochgeladen. So, und wie ging es dann weiter?
Ich war ja tatsächlich, glaube ich, der erste deutsche Musiker überhaupt, der was hochgeladen hat auf YouTube, 2006 eben. Ich hatte noch einen ersten Account, den gibt's nicht mehr, der wurde nach 2 Jahren gesperrt. Da war das noch so, dass die ganzen Musiklabels mit den Rechten immer gesagt haben, hey, das ist doch unser Song, den kannst du doch nicht einfach covern.
Ja.
Mittlerweile ist es natürlich völlig egal. Auf jeden Fall war ich ab 2006, habe dann relativ schnell viele Fans irgendwie gewonnen, die dann auch abonniert haben und war für mich ganz schön, weil ich sehr schüchtern war zu der Zeit und mich auch nicht auf eine Bühne getraut hätte. Deswegen war es ganz cool, das in meinem Zimmer machen zu können, ohne dass jemand zuschaut. Ich konnte mir das danach erstmal anschauen. Ist es gut, ist es nicht gut, hochladen und dann mal schauen, was passiert. Und dann, ich glaube, das kam so nach und nach. Irgendwann haben dann auch meine Schulkameraden das ein bisschen mitbekommen, fanden es ganz spannend. Und dann 2010 hat sich dann jemand gemeldet, der wollte mit mir ein bisschen Musik aufnehmen. Mein Manager, mit dem habe ich die ersten Alben gemacht. Und 2011 hat sich dann Ray Garvey bei mir gemeldet. Ob ich denn nicht Lust hätte, mit ihm mal auf der Kieler Woche 1, 2, 3 Songs zu spielen. So. Das war, glaube ich, sein erstes Konzert als Solokünstler nach Raymond. Und er hat gesehen, dass ich viele Songs von ihm gecovert hatte bei YouTube, fand das ganz großartig und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe. Man muss dazu sagen, damals, als mein Vater gestorben ist, haben wir sehr viel Raymond gehört. Das war so ein bisschen unsere Trauerbegleitung.
Ja.
Und er war dann für mich dementsprechend ziemlich verrückt, dass genau der Typ sich dann auf einmal meldet, ein paar Jahre später, und fragt, ob wir ein bisschen zusammen Musik machen wollen. Und wir haben uns ja dann ein Jahr später, wiederum 2012, nochmal wieder getroffen bei The Voice.
Der Vergleich zu Ed Sheeran, den hast du ja dir oft angehört. Du hast, glaube ich, auch mal mit ihm zusammen gesungen. Mhm. Übrigens hat der, glaube ich, mal in Musik eine 6 gehabt in der Schule.
Wirklich?
Das muss ich ganz kurz mal erwähnen, ja. Ich hab das genau recherchiert.
Er hat auch mal in irgendeiner Show, hat er auch mal ein altes Demo, also als er noch so im Stimmbruch oder davor war, hat er mal gezeigt. Und da hat man auch gehört, ui. Also er hat auch selber gesagt, also keiner wird unbedingt geboren mit einer perfekten Stimme. Man muss was dafür tun. Ich habe einfach viel gesungen und dann so ein bisschen Learning by Doing.
Nervt dich der Vergleich mit Ed Sheeran? Oder ist es ein Kompliment?
Nee, ich meine, es gibt ja schlimmere Vergleiche, ne? Ich sehe auch natürlich die Ähnlichkeiten, zumindest auch musikalisch, vielleicht auch stimmlich. Auch natürlich, was die Haarfarbe angeht. Nun muss man natürlich auch dazu sagen, es wird natürlich auch nicht jeder brünette Sänger mit einem anderen brünetten Sänger verglichen. Also der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber klar, also so ein bisschen, ich sehe die Parallelen irgendwie. Und wie gesagt, es gibt schlimmere Vergleiche. Also von daher nehm ich es eher als Kompliment.
Ja. Wirst du eigentlich gestalkt?
Nee, zum Glück nicht. Also, nee, das nicht. Also wir hatten mal, als wir in Buxtehude in der Innenstadt gewohnt haben, gab es schon immer mal so ein paar Leute, die auch wirklich vor der Tür standen, so, weil dann auch jeder wusste, dass ich da irgendwie wohne und so. Aber ansonsten ist es zum Glück relativ entspannt. Es kommen natürlich immer wieder Leute und wollen ein bisschen Fotos, ein bisschen quatschen oder auch ein Autogramm. Das ist ja auch völlig in Ordnung, verstehe ich auch. Und das mache ich auch sehr gerne. Aber zum Glück sind die Leute da wirklich relativ entspannt.
Was möchtest du noch machen in deinem Leben?
Tja.
Du bist ja noch so jung.
Was möchte ich noch machen? Ich habe halt tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das jetzt doof klingt, aber ich habe tatsächlich ja schon echt einfach sehr viel von dem, was ich mir so ein bisschen erhofft habe, irgendwie erreicht. Das war einmal irgendwie so einen kleinen Hit haben. Das habe ich zum Glück schon mehrfach jetzt erreicht. Und mein anderes großes Ziel war, eine Familie zu gründen, Papa zu werden. Das hab ich jetzt auch sozusagen, kann ich abhaken.
Wollt ihr noch mehr Kinder?
Nee, also die 2, die reichen uns, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist jetzt. Ich glaube ja auch 2 ist so das neue 3. Ich habe das Gefühl, früher waren so 3 Kinder eher so sag ich mal, der Standard oder der Durchschnitt. Mittlerweile sind es ja eher so 1-2 Kinder und ich glaube, mit 2 ist man auch sehr gut bedient.
Du willst ja auch noch ein Leben mit deiner Frau.
Eben. Es ist eigentlich auch ganz schön, so langsam merkt man, kommt wieder so ein bisschen mehr Freiheit in Anführungsstrichen zurück, dass man auch mehr machen kann, dass auch die Kinder auch tatsächlich auch mal, das ist jetzt am Wochenende zum ersten Mal der Fall, dass die auch mal übernachten können, vielleicht bei Oma und Opa, dass man mal wieder was machen können. Wir haben jetzt nächste Woche zum Beispiel unseren 5-jährigen Hochzeitstag, da wollen wir dann auch mal zusammen hier in Hamburg im Hotel irgendwie ein bisschen schön essen und einfach mal rauskommen. Und ansonsten, also das Wichtigste ist aber für mich einfach, dass sie tatsächlich gesund bleiben. Klingt so doof, aber ist halt einfach das Wichtigste, weil man weiß einfach nie, wann auf einmal irgendwas Fieses um die Ecke kommt. So, da sind wir wirklich dankbar, dass wir so gesund sind, wie es aktuell irgendwie ist. Und dass es musikalisch so bleibt, wie es ist.
Eine Frage bekommst du noch. Die bekommt jeder Gast, jeder, der hier ist in Viel Hamburg. Wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was umsetzen und befehlen?
Also ich weiß nicht, wie es zu lösen ist, aber dieser Elbtunnel, der geht mir halt so auf den Sack, auf gut Deutsch. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht mehr sagen, was genau da gemacht wird, aber es wird ja mir irgendwas gemacht und sie haben ja auch einen Plan. Das könntest du mir wahrscheinlich besser erklären. Aber ich habe das Gefühl, das ist halt eine Dauerbaustelle seit.
Ein sehr langes, ausführliches Thema.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie lange es noch geht, aber ich habe das Gefühl, es wird noch weitere 100 Jahre gehen, bis mal der Elbtunnel komplett baustellenfrei ist. Es ist natürlich immer wieder, meine Familie wohnt in Flensburg, ich fahre öfter zu denen, die kommen öfter mal zu uns. Es ist echt schwierig. Bei unserer standesamtlichen Hochzeit ist die Hälfte meiner Familie ist fast zu spät gekommen, weil wieder so ein Stau da war. Es ist wirklich unberechenbar. Und es wird gefühlt immer eher schlimmer momentan als besser. Und dann würde ich als König befehlen, dass da sofort ein weiterer Tunnel noch daneben gebaut wird oder dass irgendwie was gemacht wird. Ich weiß, das ist so einfach nicht umsetzbar. Wenn es das wäre, wäre das schon langsam lange passiert. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand böswillig macht, dass da immer Baustellen sind. Aber es ist, glaube ich, echt der einzige richtig, also für mich richtig wunde Punkt von Hamburg, dieser Elbtunnel. Das ist wirklich für viele Menschen einfach anstrengend so. Ich bin ja froh, dass ich nicht so viel in den frühen Morgenstunden in der Hauptverkehrszeit oder auch eben ab 16, 17 Uhr, 18 Uhr ist. Puh. Ja. Ja.
Also so einen Königswunsch hatten wir noch nicht übrigens. Nicht. Also damit, wunderbar, sehr kreativ. Michael Schulte, vielen Dank, dass du da warst. Und wir freuen uns auf den 1. Juli, auf Harburg, auf das NDR-Festival, wenn du auf unserer Bühne bist. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann mal schnell zurück zu den Kindern. Ne? Babysitter hat auch nicht so lange Zeit.
So sieht's aus. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durftet.
Ja, klar doch. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast am besten und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir haben viele tolle Gespräche mit vielen Gästen aus unserer Stadt, zum Beispiel mit Oliver Mommsen oder mit dem Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Mit Felix Magath haben wir gesprochen. Findet ihr alles auch in unserer NDR Hamburg-App. Und wenn ihr euch auch dafür interessiert und zum Beispiel wissen wollt, wie der Hintergrund zu Kim Wildes Kambodscha ist, was das Raumschiff Enterprise mit America's Hit A Horse With No Name zu tun hat, dann hört mal rein in die Podcast-Reihe Oldies und ihre Geschichte. Die findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Da gibt es viele spannende Informationen zu großen Hits. So, dann sag ich tschüss.
Tschüss.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.